herzlich willkommen zur Miniserie Hast du schon gehört?
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Hast du schon gehört, dem Newsformat der Privatpiloten Lounge. Fangen wir an mit dem Thema Medizin und eVTOLs. Es soll was Neues in der Luftrettung kommen. Das Münchner Startup ERC Systems sorgt derzeit mit einem Projekt für Aufsehen, das die klassische Luftrettung ergänzen könnte. Ihr neu entwickeltes eVTOL mit dem Namen Romeo hat nun offiziell mit der Flugerprobung begonnen. Dabei handelt es sich nicht um einen kleinen Multikopter, sondern um ein technisch ziemlich massives Gerät mit einer Tragfläche von 16 Metern Spannweite und einem maximalen Abfluggewicht von 2,7 Tonnen ist der hybrid-elektrische Senkrechtstarter einer der größten seiner Art in Europa. Das Besondere an der Konstruktion ist die Kombination aus Hubschrauber- und Flugzeugeigenschaften. Romeo startet und landet senkrecht, nutzt aber im Reiseflug seine Tragfläche für einen effizienten Vorwärtsflug. Ein entscheidender Faktor für das Projekt ist die enge Kooperation mit der DRF Luftrettung. Deren CEO, Dr. Christian Pratsch, bezeichnet den Erstflug des Prototyps als wichtigen Übergang von der Theorie in die Praxis. Die DRF bringt dabei ihre jahrzehntelange Erfahrung aus dem Flugbetrieb und der Medizintechnik ein. Was bedeutet das dann für den Einsatzalltag? Laut den Projektbeteiligten soll das eVTOL in den 2030er Jahren einen festen Platz in der Flotte finden. Allerdings nicht als Ersatz für den klassischen Rettungshubschrauber bei Primäreinsätzen. Stattdessen sieht man das Potenzial vor allem bei Patientenverlegungen zwischen Kliniken, den sogenannten Interhospitaltransfer. Besonders bei Flügen, bei denen kein Notarzt an Bord sein muss, aber ein schneller und effizienter Transport nötig ist, könnte das System seine Stärken ausspielen. Bis zur Serienreife ist es allerdings noch ein Stück. Die Zulassung des bemannten Fluggerätes wird aktuell für das Jahr 2031 angestrebt. Für ERC-Chef David Löbel ist der Prototyp Romeo dennoch ein entscheidender Meilenstein auf dem Weg zur wirtschaftlichen Lösung im Bereich der kritischen Lufttransportmissionen. Schauen wir mal, was das wird. Mit eVTOLs haben wir in Deutschland ja bisher keine so tollen Erfahrungen gehabt. Aber wir drücken mal die Daumen, dass das vielleicht diesmal klappt.
Average is not an option. Die Blackwing BW650. Schwedisches Design in Carbon und Titan. Präzision und Kraft neu definiert. Außergewöhnliche Leistung. In jeder Fluglage. Blackwing BW650. Erleben Sie Freiheit auf einem neuen Level. Blackwing-deutschland.de.
Bleiben wir bei Krisen und bleiben wir bei Medizin. Es geht um den Krisengipfel der Flugmedizin. In der deutschen Luftfahrtverwaltung braut sich ja etwas zusammen, das viele von uns aufatmen lassen könnte. Das Referat L6 des Luftfahrtbundesamtes, zuständig für die Flugmedizin, steht massiv unter Beschuss. Schon seit längerem. Wir reden ja praktisch alle 2 Wochen darüber. Und diesmal kommt aber die Kritik von ganz oben. Am vergangenen Montag gab es in Bonn ein ungewöhnlich deutliches Krisengespräch. Staatssekretär Stefan Schnorr aus dem Bundesverkehrsministerium hatte geladen. Und am Tisch saßen sie alle. Vertreter des LBA, Fliegerärzte, die Vereinigung Cockpit, Airlines, die Luftwaffe sowie der DAEC und die AOPA Germany. Das Ziel, die unhaltbaren Zustände in der flugmedizinischen Abteilung des LBA endlich anzugehen. Die Vorwürfe der Verbände wiegen schwer. Es geht um eine mangelhafte Kommunikation, widersprüchliche Vorgaben und technisch veraltete Prozesse. Besonders kritisiert wurde die sogenannte Verweisungspraxis. Piloten berichten immer wieder von Fällen, in denen das LBA bei einer Diagnose völlig sachfremde Zusatzbefunde einfordert, etwa Augenarztberichte bei Herz-Kreislauf-Problemen. Das führt zu massiven Verzögerungen, die sich teilweise über Jahre hinziehen können. Ein weiterer Punkt, der für Empörung sorgte: Das LBA hat offenbar eine Verweisung im Rahmen eines Klasse 1 Medicals, also für Berufspiloten, teilweise das bestehende Klasse 2 Medical eingezogen. Laut DAEC-Präsident Klaus Cordes ist diese Praxis durch keine EU-Verordnung gedeckt. Er spricht hier klipp und klar von rechtswidrigem Handeln. Das Ministerium scheint den Ernst der Lage erkannt zu haben. Man sieht ein strukturelles Risiko für die Flugsicherheit, wenn Piloten aus Angst vor jahrelangen Verfahren gesundheitliche Probleme verschweigen. Staatssekretär Schnorr hat laut Teilnehmern klargemacht, dass ein Weiter-so nicht akzeptiert wird. Er hat das LBA nun beauftragt, eine verbindliche Verwaltungsvorschrift zu erstellen, die klare Standards für die häufigsten Diagnosen festlegt. Bereits Anfang März sollen rechtliche Fragen zur Prüfungsintensität geklärt werden und noch vor dem Sommer ist ein Folgetreffen angesetzt, um die ersten Fortschritte zu bewerten. Ob dieser Warnschuss aus dem Ministerium wirklich zu einer Kehrtwende im Mindset der Behörde führt, bleibt abzuwarten. Nach über 10 Jahren Kritik durch die EASA ist die Skepsis in der Szene natürlich groß. Aber wie ihr wisst, wir bleiben dran. Schauen wir mal, was das wird. Jetzt gibt's was Neues, und zwar die neue Aero. Die Aero 2026 hat nämlich am 12. Februar mit der Vermarktung der Slots begonnen. Wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, gibt's schon keine mehr. Die Planung für das Highlight des Jahres in der allgemeinen Luftfahrt geht in die heiße Phase. Die Aero 2026 öffnet vom 22. bis 25. April in Friedrichshafen ihre Tore. Und wer von euch plant, stilecht mit der eigenen Maschine am Bodensee aufzuschlagen, muss jetzt schnell sein. Der Ansturm auf die Slots ist ja traditionell enorm und ohne feste Zeitfenster läuft während der Messetage gar nichts. Das Prozedere ist dieses Jahr zweistufig. Ab Donnerstag, dem 12. Februar, wird das Online-Reservierungssystem freigeschaltet. Das solltet ihr euch erstmal als Nutzer registrieren. Die eigentliche Buchungs- und Bezahlphase für die verbindliche An- und Abflugslots startet dann Mitte März. Es ist also noch nicht zu spät. Ein kleiner Bonus für uns Piloten. Im Slot-Paket ist ein kostenloses Tagesticket für die Messe erhältlich. Was das Handling angeht, bleibt Friedrichshafen bei dem System der letzten Jahre. Bei der Buchung zahlt ihr erstmal nur die Reservierungsgebühr. Alles andere, also Landegebühren und das Parken, wird erst nach der Messe transparent abgerechnet. Das ist eigentlich ganz fair, weil so auch kurzfristige Änderungen am Abflugtag unkompliziert berücksichtigt werden können. Ein weiterer wichtiger Hinweis noch für alle, die Passagiere mitnehmen. Der Check-in im Crew-Zelt ist streng. Die Lizenz wird geprüft und die Passagiere dürfen nur zusammen mit dem Piloten aufs Vorfeld. Tobias Brezel von der Messeleitung betont zwar, dass das System kundenfreundlich optimiert wurde, aber wir wissen alle, die begehrten Vormittagsslots sind weg wie warme Semmeln. Also Wecker stellen und anmelden, damit ihr einen Slot bekommt. Und ansonsten gibt es ja noch andere schöne Flugplätze wie Memmingen, Konstanz und die anderen mit einem sehr, sehr guten Shuttle-Service. Dann habe ich noch einen sehr, sehr schönen Artikel vom Lars Reinhold, dem Chefredakteur vom Aero-Kurier, gefunden, der auf der Seite des Aero-Kuriers veröffentlicht wurde. Und davon möchte ich euch mal kurz berichten. Den ganzen Artikel verlinke ich euch natürlich in den Shownotes. Hand aufs Herz. Wenn bei uns im Flugbuch mal wieder das Rote Kreuz auftaucht, weil der obligatorische Stundenflug mit Fluglehrer ansteht, wie gehen wir das an? Viele von uns sehen das ja eher als lästiges Übel. Man dreht eine gemütliche Kaffeerunde um den Kirchturm, lässt sich den Stempel geben und das war's. Lars Reinhold hat dazu im aktuellen Aero-Kurier einen wirklich lesenswerten Artikel geschrieben, den ich euch ans Herz legen möchte. Er räumt darin mit der Einstellung auf, diese 60 Minuten einfach nur abzusitzen. Lars ist selbst Segelfluglehrer und beschreibt sehr treffend, wie er bei seinen Schülern oder Vereinskameraden erlebt. Da wird oft nur das Nötigste gemacht, um schnell wieder in den Hochleistungssegler zu steigen. Er hat den Selbstversuch gemacht und sich für seinen TMG-Checkflug einen Profi dazu geholt. Einen Berufspiloten, der normalerweise PC-2 fliegt. Und sein Ansatz war, raus aus der Komfortzone. Statt nur geradeaus zu fliegen, haben die beiden das volle Programm durchgezogen. Das fängt bei einem ordentlichen Briefing an, geht über Funknavigation per VOR und was wir im Zeitalter von GPS ja gerne mal verlernen, bis zum eigentlichen Airwork. Und genau da wird es spannend. Lars beschreibt, wie wichtig es ist, unter Aufsicht eines Lehrers mal wieder die Grenzen auszuloten. Überziehübungen in verschiedenen Konfigurationen, das Mantra Pitch Power Bank verinnerlichen und auch mal die Nase so weit hochnehmen, bis die Kiste wirklich schüttelt. Interessant war sein ehrliches Fazit. Trotz Flugerfahrung schleicht sich Schlampigkeit ein. Er hatte zum Beispiel für einen Zwischenstopp kein Anflugblatt dabei. Ein klassischer Fehler in der Vorbereitung, der einem bei so einem Checkflug erst wieder richtig bewusst wird. Lars Botschaft ist ganz klar, nutzt die eine Stunde alle 2 Jahre nicht für Sightseeing, sondern macht euch fliegerisch fit. Sprecht eure eigenen Unsicherheiten gegenüber dem Lehrer offen an. Es geht darum, euch zu verbessern. Dazu gehört natürlich auch ein Debriefing auf Augenhöhe, damit ihr auch wirklich besser werden könnt. Da spricht Lars mir voll aus der Seele. Wir haben das schon häufiger hier in den Folgen betont. Man sollte immer mal wieder mit einem Fluglehrer rausgehen. Bei uns im Verein ist es sogar jedes Jahr so, dass wir einen Checkflug machen und da wird auch ordentlich Airwork gemacht und nicht einfach nur in der Gegend rumgeflogen. Und das kann ich jedem von euch raten. Bleiben wir beim Aero-Kurier. Wenn ihr euch schon gefragt habt, wie die Jungs vom Aero-Kurier diese unglaublichen Air-to-Air-Aufnahmen hinbekommen, ihr wisst schon, diese knackscharfen Bilder mit dem perfekten, vollen Propellerkreisen im Abendlicht, dann solltet ihr euch den 20. und 21. Juni rot im Kalender markieren. Dort findet nämlich am Flugplatz Bienenfarm, westlich von Berlin, der Fotoworkshop Behind the Lens statt. Der Aero-Kurier hat zusammen mit der Flugrevue und Klassiker der Luftfahrt wieder seine Profi-Fotografen zusammengetrommelt, um ihr Wissen weiterzugeben. Und wir reden hier nicht nur von ein bisschen Theorie im Seminarraum. Da ist das ganze Rundum-Sorglos-Paket dabei, von Theorie bis hin zu Air-to-Air-Shootings. Das Programm klingt extrem spannend. Samstag gibt's das geballte Wissen zu Bildgestaltung und Kameratechnik und sonntags geht's dann ins Eingemachte. Direkt in die Luft für die Live-Shootings. Und die Motive, die dieses Jahr organisiert wurden, lassen jedem Fan historischer Flieger das Herz aufgehen. Es sind gleich zwei North American T-6 dabei und eines meiner Lieblingsflugzeuge, die Messerschmitt Bf 108 Typhoon. Also richtige Legenden. Wer mitmachen will, sollte allerdings eine vernünftige Ausrüstung mitbringen. Eine DSLR oder ein modernes spiegelloses System sollten es schon sein. Und am besten mit einer Lichtstärke von 70 bis 200 mm. Wer sich anmelden möchte, der macht das über die Website der Motorpresse Stuttgart. Ich packe euch den Link in die Shownotes. Also wenn ihr Lust habt, mal richtig geile Bilder zu machen, dann ist das eure Chance. Dann habe ich noch ein, zwei Ankündigungen für euch, auch ein bisschen weiter weg, aber nichtsdestotrotz etwas, was man sich ja schon mal in den Kalender eintragen kann. Es geht um die Vereinskultur. Wer von uns erinnert sich noch an seinen ersten Alleinflug? Der Klaps auf den Hintern für das nötige Feingefühl oder der dornige Strauß für die tastenden Hände. Diese Rituale gehören für viele seit Jahrzehnten fest dazu. Aber die Zeiten ändern sich und ist auch gut so. Im Zuge moderner Standards zum Kinderschutz und zur Gewaltprävention stehen viele dieser alten Bräuche heute auf dem Prüfstand. Und das ist oft ein schwieriger Spagat. Wie bewahren wir die Tradition und das Gemeinschaftsgefühl, ohne die Grenzen zu überschreiten oder jemanden bloßzustellen? Und bevor ihr jetzt aufschreit, oh, das ist alles dieses woke Rumgedaddel und sonst was, die ganzen Jugendlichen können alle nichts ab. Ja, aber die Zeiten ändern sich. Und es bleibt, ich denke, man sollte immer offen bleiben, auch für andere Sichtweisen. Und nur weil etwas jahrzehntelang so gemacht wurde, heißt es ja nicht, dass wir das immer noch so machen müssen. Wir bringen ja auch keine Menschenopfer mehr, oder? Am Donnerstag, den 26. März, gibt es einen extrem spannenden Online-Vortrag unter dem Titel Rituale im Luftsport wertschätzend gestalten. Von 19:30 bis 20:30 geht es da um diesen Wandel. Das Ganze ist online. Der Vortrag verspricht auch einen Blick über den Tellerrand. Wie machen das andere Nationen? Wie sieht die rechtliche Seite aus? Also was passiert, wenn sich da jemand irgendwie bloßgestellt fühlt? Könntet ihr verklagt werden? Es geht darum, wie wir diese liebgewonnenen Traditionen in die Zukunft bringen. Gerade für Vorstände, Fluglehrer und Jugendleiter ist dieser Termin eigentlich Pflicht, damit es keine Vorfälle im Verein gibt. Also tragt euch den Termin ein, 26. März, 19:30 bis 20:30. Den Link zum Vortrag packe ich euch in die Shownotes.
Kannst du dich noch an die Henningsche Formel erinnern? Oder weißt du aus dem Bauch heraus noch, was die 1:60-Regel wirklich bedeutet? In dieser Folge räumen wir mit dem Irrglauben auf, dass Rechnen im Cockpit überflüssig geworden ist. Es geht um Startstrecken, Dichtehöhe, Seitenwind und die kleinen Faustformeln, die im Alltag den Unterschied machen. Keine Paragraphen, keine Theorieakrobatik, sondern ehrliche Praxis aus dem Cockpit. Warum Zahlen keine Spielerei sind und wann sie dir ganz konkret den Tag retten. Wenn man lange genug fliegt, merkt man irgendwann, Technik ist was Großartiges. Tablets, Apps, Avionik, alles super hilfreich, aber es gibt diese Momente im Cockpit, da hilft dir kein Bildschirm. Da musst du rechnen können. Nicht schön, nicht exakt, nicht schnell, auch nur belastbar und vor allem so, dass du verstehst, was da gerade passiert. Und genau dafür sind diese Faustformeln da. Nimm die Start- und Landestrecke. Jeder schaut ins Flughandbuch, wenn er an seiner Flugplanung sitzt. So soll's ja auch sein, so ist es richtig. Aber die Zahlen dort, die gelten für eine Welt, die es fast nie gibt. Meereshöhe 15 Grad Standarddruck. In der Realität ist es wärmer, der Platz liegt höher oder der Druck passt nicht. Und plötzlich fühlt sich das Flugzeug ganz anders an. Es beschleunigt träger, hebt später ab, braucht mehr Platz und beim Start merkst du das sofort und bei der Landung etwas weniger, aber ignorieren solltest du es bei beiden nicht. Was viele dabei unterschätzen, sind die realen Bahnbedingungen. Eine Bahn mit Steigung zum Beispiel, klingt erstmal harmlos, macht aber viel aus. pro Prozent Steigung kannst du grob 10% Startstrecke dazu rechnen. Grasbahnen sind der nächste Punkt. Trockener, kurzer Bewuchs. Na, rechnen wir einfach mal pauschal 20% obendrauf. Wird der Boden feucht oder das Gras höher, dann wird es schnell ernst. Wasser, Schneematsch oder Schnee wirken dabei ähnlich. Und dann passiert genau das, was man immer für Theorie hält. Aus knapp 600 Metern werden plötzlich über 900 Meter. Das fühlt sich im Cockpit nicht dramatisch an, bis es zu spät ist. Beim Kraftstoff ist es ähnlich. Viele hoffen mehr, als dass sie rechnen. Grundlage ist nicht nur der Reiseflug. Da gehören Start, Rollen, Steigflug und alles dazwischen dazu. Die Werte aus dem Flughandbuch, das sind Idealwerte, die wir da bekommen. Wer sie 1:1 übernimmt, der plant definitiv zu knapp. Gesetzliche Reserven kommen obendrauf. Wir erinnern uns, am Tage mindestens 30 Minuten, bei Nacht sind es 45 Minuten. Und dann beginnt das echte Leben. Wetter, Verzögerungen, Ausweichplätze, Verkehrsflughafen, heißt oft warten und langes Rollen, habe ich am eigenen Leib erlebt. Abgelegener Platz heißt besser gleich den Sprit für eine Alternate mitnehmen. Das Ergebnis ist der Mindestbedarf. Und Mindestbedarf heißt nicht Komfortzone. Ein Begriff, der vieles erklärt, ist die Dichtehöhe. Sie sagt nichts darüber aus, wie hoch du fliegst, sondern wie sich die Luft anfühlt. Warm und niedriger Druck lassen sie steigen. Und plötzlich verhält sich dein Flugzeug so, als wäre es viel höher unterwegs. Es braucht mehr Startstrecke, steigt schlechter und kommt früher an seine Grenzen. Die Rechnung dahinter ist aber eigentlich simpel. Erst die Druckhöhe, also Platzhöhe, plus oder minus QNH-Abweichung, grob 30 Fuß pro Hektopascal, danach die Temperatur, pro Grad Abweichung von der Isar, etwa 120 Fuß dazu und dann stehst du auf einem Platz mit 380 Fuß MSL und hast plötzlich eine Dichtehöhe von über 2600 Fuß. Und genau deshalb wirkt das Flugzeug an heißen Tagen so müde, obwohl man glaubt, fast auf Meereshöhe zu sein. Ähnlich trügerisch ist der Höhenmesser. Er zeigt nicht automatisch die wahre Höhe. Bei kalter Luft bist du tiefer als angezeigt. Das ist besonders im Gebirge kein theoretisches Problem. Auch hier wieder zwei Schritte. Erst QNH-Höhe aus Flugfläche und Druck, dann die Temperaturkorrektur. Etwa 0,4% Fehler pro Grad Abweichung. In größeren Höhen können das mehrere hundert Fuß sein und dann fliegst du real deutlich tiefer, als du denkst. Bei der Geschwindigkeit läuft es genauso. IAS ist das, was du siehst. TAS ist das, was du wirklich durch die Luft fliegst. Mit zunehmender Höhe geht die Luftdichte runter und die wahre Geschwindigkeit steigt. 2% pro 1000 Fuß sind eine gute Faustformel. In 4000 Fuß sind das rund 8%. Da werden aus 120 Knoten IAS ganz schnell etwa 130 Knoten TAS. Und dann gibt es noch die kleinen Dinge, die man einfach können sollte oder immer parat haben sollte. Knoten in kmh zum Beispiel. Ein Knoten sind 1,852 kmh. Überschlagen reicht also mal 2 minus 10%. 110 Knoten, ca. 200 kmh passt. Ein Punkt, der immer wieder unterschätzt wird, ist der Kurvenflug. Mit zunehmender Querneigung sinkt der vertikale Anteil des Auftriebs. Um das Gewicht zu tragen, steigt der Anstellwinkel und damit die Überziehgeschwindigkeit. Bei 20 Grad merkst du wenig, bei 60 Grad bist du plötzlich über 40% höher. In langsamen Phasen, vor allem im Anflug, ist das kein theoretisches Detail, sondern ein Sicherheitsfaktor. Für die Navigation gibt es die berühmte 1:60 Regel. Wie war das denn eigentlich? 1 Grad Kursfehler macht nach 60 Meilen eine Meile seitliche Abweichung. Das reicht völlig, um schnell zu entscheiden, wie du korrigieren musst, um wieder auf Kurs oder direkt zum Ziel zu kommen. Dazu gehört auch das Verständnis von rechtweisend und missweisend. Karten sind rechtweisend, geflogen wird missweisend. Die Missweisung steht auf der Karte. Ost wird abgezogen, West addiert. Klingt banal, ist aber Grundlage jeder sauberen Navigation. Beim Kartenmaßstab gilt, je größer der Maßstab, desto mehr Details. 1:500.000, damit fliegen wir in der VFR-Fliegerei, zeigt weniger als 1:100.000. 1 Zentimeter auf der 500er-Karte sind 5 Kilometer in der Realität. Wer misst, muss wissen, womit er misst. Sehr greifbar wird es beim Seitenwind. Entscheidend ist nicht nur, ob du die Landung technisch kannst, sondern ob du innerhalb der erprobten Grenzen bleibst. Eine PA28 liegt bei etwa 17 Knoten, eine SR22 bei rund 21. Dafür rechnet im Cockpit niemand mit Sinus. Die Drittelmethode reicht ja völlig aus. Bis 30 Grad voller Wind. 30 bis 60 Grad, zwei Drittel, 60 bis 90 Grad, ein Drittel. Wer es genauer will, der kann rechnen. 50 Grad entsprechen etwa 0,8, 30 Knoten Wind werden so zu rund 24 Knoten Seitenwind. Wichtiges Detail, Bahn- und Windrichtungen beziehen sich auf missweisend Nord. Da wird nichts umgerechnet, der Winkel ergibt sich direkt. Und dann sind da noch die Böen. Konstanter Wind ist beherrschbar, böiger Wind nicht vollständig. Kurzzeitige Auftriebsverluste sind real, deshalb erhöht man die Anfluggeschwindigkeit um die Hälfte der Böigkeit. Mittelwind minus Böenspitzen. Und wenn Bahn und Bedingungen nicht passen, ist Ausweichen keine Schwäche, sondern fliegerische Reife. Alle diese Rechnungen haben keinen Selbstzweck, sie sollen niemanden beeindrucken, sie helfen einfach nur die Realität einzuordnen. Wer versteht, warum Zahlen so sind, wie sie sind, der trifft bessere Entscheidungen und fliegt am Ende ruhiger und sicherer. Und damit zurück zum Johann.
Und dann noch eine letzte Ankündigung, auch schon ganz weit weg. Zum Schluss haben wir noch den Termin für Segelflieger unter euch, genauer gesagt für die Fans der Shark-Familie. Vom 4. bis zum 11. Juli trifft sich die Shark-Community bereits zum 8. Mal. Und weil es letztes Jahr so gut geklappt hat, geht es wieder nach Hilsing, Echo Delta Tango Hotel, direkt im idyllischen Hegau, unweit vom Bodensee. Der Platz hat eine ordentliche 650 Meter Graspiste und ist in der Szene fast schon legendär. Immerhin waren sogar schon mal die Wet Arrows zu Gast. Und eine Transall ist da auch schon gelandet. Geplant ist das ganze Wochenende Winden- und F-Schleppbetrieb. Es geht ja vor allen Dingen um den Austausch unter Gleichgesinnten. Und wer weiß, vielleicht habt ihr ja Glück und je nach Verfügbarkeit werden auch Testflüge mit einer Twin Shark oder der einsitzigen Variante angeboten. Also, wenn ihr Fans des Flugzeugs seid oder das mal erleben möchtet, am 4. bis zum 11. Juli in Hilsing, Echo Delta Tango Hotel. Das war's von mir. Ich wünsche euch many happy landings und bis bald.
Wenn du dich als Privatpilot fachlich austauschen und von den Erfahrungen anderer profitieren möchtest, dann lohnt sich ein Blick auf ppl-plus.de. Die Plattform bietet strukturierte Foren zu Themen wie Ausbildung, Flugplanung, Technik, Luftraum, Safety und Flugplätzen. Hier geht es um praxisnahe Diskussionen, reale Erfahrungswerte und fundierte Beiträge aus der General Aviation von Piloten für Piloten. Wenn du Wert auf sachlichen Austausch und eine kompetente Community legst, dann registriere dich kostenlos auf ppl-plus.de und bring dich ein.